Du liest sowas?
Na gut, pass auf. Es kommt ja der Tag der Rache. Ich habe die alle markiert. Die sind alle auf meiner Liste. Also seht euch vor, kann ich nur sagen. I come after you.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in den politischen Wahnsinn eintauchen. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Apropos Wahnsinn, wie war eigentlich dein TV-Debüt im ZDF?
Ja, das ist gut über die Bühne gegangen. Also ich meine, wir sind jetzt im Hauptprogramm ja auch ausgestrahlt nach Lanz. Mhm. Ich kann jetzt von mir sagen, ich bin um 0 Uhr der Quotenkaiser.
Ja? Stark.
Ja, ja gut, wir haben einen Marktführer. Also 500.000 Leute haben noch zugeguckt.
So spät, schau mal an. Guck.
Ich habe zu meinem Redakteur dann gesagt, na gut, das sind all die, die vom Fernseher eingeschlafen sind. Und einfach mitgezählt werden. Nein, nein.
Das ist egal am Ende. Eingeschaltet ist eingeschaltet.
Ja, eingeschaltet ist eingeschaltet, genau. Ich bin natürlich auch wahnsinnig verprügelt worden.
Oh, von den Kritikern.
Die haben es mir reingeschenkt, du. Ja, also jetzt Trash-TV auch beim ZDF, ja, also Stern.de, Daumen gesenkt, Spiegel Online so und so, Arno Frank, wieso einen wie Fleischhauer ins ZDF lassen können.
Du liest sowas?
Ja, ich lese das alles.
Ach komm, warum das denn?
Na gut, pass auf. Es kommt ja der Tag der Rache. Ich habe die alle markiert. Die sind alle auf meiner Liste. Also seht euch vor, kann ich nur sagen. I come after you. Nee, taz.de auch. Die, gut, ich finde, bei der Taz war es wenigstens so offen ins Visier. Das war dann nicht so griesgrämig, sondern gleich mich in eine Reihe gestellt mit, ich glaube, Matussek und Poschardt, die dann, quote, ja, ihren Faschodreck rausrotzen. Ja, so. Also da war es dann gleich wumsti bumsti. Gut, die finden mich Mist. Die finden Mist, dass ich beim ZDF sind und haben einfach mal so runtergerödelt. Damit kann ich dann wiederum ganz gut leben, was mich so ein bisschen, ich dachte, Freunde, also dieses so feiste Verkniffene. Mhm. Und ich habe ja gemerkt bei einigen, also diesen, sagen wir mal, älteren Kritikern, ja, zum Beispiel von der FAZ, Herr Hahnfeld, wir haben ja übernommen Elemente des Reality-TV in die Talkshow. Das erfüllt ja auch einen Zweck, nämlich, also zum Beispiel gibt es diese normale Distanz nicht, wie an so einem Joska-Tisch. Mhm. Da sitzen die Leute ja so 2,5 Meter entfernt voneinander.
Klar.
Damit geht ja auch eine gewisse, sagen wir, Ruhe aus. Ja, so, das entschleunigt alles. Während ich mit meinen zum Teil sind wir ja Nase an Nase. Also ich weiß ja noch, wie die, in der ersten Folge war die ja zu sehen, Frau Shaheen, also Lady Bitch Ray, wie die ganze Zeit mit dem Zeigefinger immer so, also mit ihrem, ich habe immer echt Angst, sie kriegt die Stichen mir gleich ins Auge, ja, so, ja. Und dadurch entsteht ja was, eine Dynamik.
Ja, ja, klar.
So, also ich sah jedenfalls in diesen Kritiken, die Kritiker, die haben, glaube ich, noch nie halt Temptation Island geguckt. Die wissen gar nicht von ihr. Die wissen, das gibt's irgendwo, so in den Untiefen des Fernsehmeeres. Ja,
ich habe
so.
Das auch noch nie geguckt.
Ja, also ich mache ja, wie gesagt, jetzt Temptation Island beim ZDF.
Ja, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Du hast noch spannende Gäste. Wir werden bestimmt immer mal wieder drüber reden. Aber lass uns auf unsere Themen kommen. Wir diskutieren ja ganz oft fast obsessiv in Deutschland über Rechtsextremismus. Aber beim Linksextremismus schauen wir ganz gerne auch mal weg. Dabei stehen gerade 7 Angeklagte der Hammerbande oder der Antifa Ost, wie die auch genannt wird, vor Gericht in Dresden. Wegen versuchten Mordes unter anderem. Das ist das größte Verfahren linksextremer Gewalt seit der RAF-Prozesse in den 70er Jahren. Und trotzdem hört man irgendwie kaum Empörung.
Im Gegenteil, also die haben ja so richtig da ihre Klaköre im Gerichtssaal, also der Hauptangeklagte Johann Guntermann, immer Johann G. genannt in allen Zeitungen. Ich frage mich immer so, also ich komme noch aus einer Zeit, da saß da nicht Andreas B., ja, und Ulrike M. auf der Anklagebank, sondern Andreas Bader und Ulrike Meinhof, ohne dass ich jetzt Herrn Guntermann in eine Reihe stellen will. Mit denen, er selber habe ich gesehen, so Fotos, ja gut, sein Gesicht verpixelt, aber man sah, also der war bester Laune, immer so sozusagen so Küsschen ins Publikum geworfen, ja so Victory-Zeichen. Vielleicht müssen wir mal kurz mal sagen, was dem vorgeworfen wird, also um welche Taten es handelt. Mhm. Also die haben Leuten aufgelauert, die sie als Rechtsradikale identifiziert hatten. In der Regel waren das auch Rechtsradikale, also die hatten dann so SS-Runen irgendwie auf ihrer Kutte. Zum Teil aber auch gar nicht, es gab dann Verwechslungen, dummerweise. Und dann haben die denen nachgestellt und haben die zu Boden gebracht und auf die eingetreten und eingeschlagen mit Schlagstöcken und anderen
metallischen... Und Hammern, deswegen heißen die auch Hammerbande.
Hämmern und also metallischen Gegenständen. Und zwar vorzugsweise auf den Kopf. Mhm. Und dass die das alle überlebt haben, die Opfer, ist echt ein Wunder. Ja, dass da keiner von denen gestorben ist. Das haben die also billigend in Kauf genommen. Und deswegen auch sind die jetzt angeklagt, unter anderem wegen Mordversuch in so und so vielen Fällen.
Der wurde sogar per Kopfgeld gesucht. Das LKA hatte 10.000 Euro Kopfgeld auf
Herr
den Guntermann. Ausgesetzt.
Herr Guntermann, der war abgetaucht.
Der war ja 4 Jahre abgetaucht und wurde dann in einem Regionalzug nach Weimar irgendwie gefunden. So ganz unsexy dann. Ja, ich fand es nur krass, weil zum Beispiel diese Antifa Ost, zu denen er gehört, zu diesem Netzwerk, die wurde in den USA gerade zur Terrororganisation erklärt. Und bei uns sagen die Behörden, auch das Innenministerium, ja nee, so schlimm sind die eigentlich gar nicht. Die sitzen doch alle im Knast.
Ja gut, die sind jetzt in Amerika, glaube ich, auf einer Stufe mit der Hamas, ja. Wo ich sage, gut, kann man machen. Ist mir so ein symbolischer Akt. Aber darauf hast du ja abgestellt. Es gibt in Teilen jedenfalls des politischen Deutschlands so eine merkwürdige Nachsicht. Ich meine, Maya T., ja, wie sie heißt, die ja da in Budapest im Knast sitzt, die ja auch zur der berühmten Hammerbande gehört.
Die bei diesem gleichen Delikt dabei war in Budapest.
Genau. Da gab es ja Soli-Besuche, ich glaube, von Katrin Göring-Eckardt. So als großes Justizopfer, ja. Hat dem Motto, naja, wir wissen ja nicht, ob das alles stimmt, was ihr vorgeworfen wird, im Zweifel für den Angeklagten und dann tränenreich, wie Maya T. jetzt in Budapest ist. Free Maya heißt das ja auch. Und das finde ich schon, muss ich auch sagen, das ist wirklich eigenartig.
Da müssen wir vielleicht nochmal erklären, Maya T. war eigentlich Simeon T., sprich männlich, Linksextremist, war genau mit Johann G. in Budapest unterwegs und hat die Leute vermöbelt.
Ja,
und
genau.
Wurde dann fälschlicherweise nach Budapest ausgeliefert, sitzt da im Knast.
Ja, was heißt fälschlicherweise? Nee, die wurde ausgeliefert und hat ihr Anwalt einen Eilantrag gestellt, dass das gestoppt wird.
Und das
dem Eilantrag wurde von irgendeinem höchsten Gericht stattgegeben, aber da saß er halt schon im Hubschrauber.
Genau.
Pech gehabt.
Und im Knast hat dann Simeon T. entschieden, er heißt jetzt Maya und ist non-binär oder trans, whatever.
Ja.
Und jetzt gab es dann einen Hungerstreik, weil die Haftbedingungen so schlecht sind mit Bettwanzen und so weiter. Und da hatte Frau Göring-Eckardt einfach Mitleid.
Ja, ist ja ganz schön, dass sie Mitleid hat. Aber wenn eine Bundestagsabgeordnete und ich weiß gar nicht, in welchen Ausschüssen sie sitzt, aber jedenfalls ist sie eine der bekanntesten Politikerinnen Deutschlands und eine der führenden Köpfe der Grünen, zu einem Soli-Besuch nach Budapest aufbricht, setzt das ja ein Zeichen.
Ja, na klar.
So. Und dann war halt von den Straftaten, die Maya T. zur Last gelegt werden, komischerweise nie die Rede.
Nee.
So. Und in diesen Abgrund gucken wir jetzt da halt in Dresden. Das sind halt schwerste Straftaten, die diesen Leuten zur Last gelegt werden. Ich würde sagen, es ist relativ erkennbar, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Zumal dieser Antifa-Untergrund beschränkt sich ja nicht nur darauf, irgendwelchen Leuten nachzustellen und sie versuchen zuzuhauen, die klar Neonazis sind, sondern, wie heißt dieser Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, dem haben sie doch vor 3 Wochen das Auto abgefackelt vor der Haustür.
Wie zum wiederholten Male.
Ja, so, also es bleibt bei denen nicht beim Parolen brüllen und mal irgendwas hinsprühen, sondern auch da, also wer ein Auto abfackelt, nimmt auch in Kauf, dass Menschen zu Schaden kommen, möglicherweise auch schwer.
Und über die Klimakleber, die müssen wir natürlich auch erwähnen in dem Zusammenhang. Die hatten sich ja in Hamburg auf die Start- und Landebahn geklebt.
Ja, gut, aber das ist immer was anderes als
ist
Leute
auch
mit dem
Linksextremismus.
Naja, jetzt bist du ein bisschen, finde ich, also jetzt bist du ein bisschen weit.
Findest
alle
du?
Da mache ich schon einen Unterschied zwischen einem wie diesem Herrn Guntermann, der da losgeht und Leuten mit dem Hammer auf den Kopf schlägt.
Ja, natürlich.
Und jemand, der sich da auf die Startbahn klebt oder auf die Straße. Also die saßen da ja so eher so Mahatma Gandhi-mäßig, ja, ziviler Widerstand. Die sind jetzt auch verklagt worden.
Und verurteilt.
Ja, und zwar also.
Zapfig.
Die sind echt ruiniert zum Teil.
Ja gut, die kommen alle aus reichem Haus, sonst könnten die sie nicht kleben, gearbeitet.
Nee, das stimmt nicht. Also dass du mich jetzt wieder in die Position bringst, dass ich jetzt die Klimakleber verteidigen muss,
ist
natürlich auch der Witz des Jahrhunderts, aber die hießen sogenannte Wildbienen. Also in diesen Führungskreisen von Fridays for Future, beziehungsweise, das war nicht Fridays for Future, wie hießen die?
Letzte Generation.
Letzte Generation. Das war ziemlich abgefuckt, weil dann gab es so Strategiesitzungen und dann in diesem Führungskreis wurde darüber nachgedacht, wie man jetzt Leute findet, die bereit sind, eben auch dieses Rechtsrisiko einzugehen. Ja, also es ist ja klar, wenn du dich also auf eine Startbahn klebst in München.
Hamburg war das.
Ich glaube, München war es auch. Haben es auch geschafft. Ja, okay. Ja, ja. Oh,
ja, du musst ja erst diesen Sicherheitszaun zerschneiden, mit dem Bolzenschneider überhaupt da reinzukommen.
Also die Lufthansa muss alle möglichen Flüge entweder umleiten oder die können gar nicht abheben. Da entstehen ja Kosten. So, das ist denen jetzt aufgebrummt worden, weil die natürlich nachweisen kann, die Lufthansa, welcher Schaden ihnen auch materiell entstanden ist.
Das sind 400.000 Euro.
So, und dann wurden also diese Wildbienen gesucht, ja, nach dem Motto, so Sektenmitglieder, deren Herz so überfließt, ja, für die Sache.
Die sogar Repressalien in Kauf nehmen.
Ja, offenbar sich gar keine Rechenschaft darüber ablegen oder zumindest nicht klar vorher denken, was ihnen blühen könnte. Das haben die halt in diesem Führungskader relativ zynisch kalkuliert. Da gab es dann Protokolle auch. Ich glaube, da hat sich einer von der Welt mal eingeschmuggelt. Insofern weiß man davon. Gut, und jetzt sitzen halt diese armen 18-, 19-, 20-Jährigen da und die sind nicht alle aus reichem Elternhaus, wo Papa jetzt mal eben sagt, 200.000, komm. Hier wird Annalenchen jetzt freigekauft. Da war so eine, ich habe das irgendwo gesehen, ich glaube in der Süddeutschen war eine, die hat glaube ich jetzt 2 Millionen an Euro an Schulden.
Ja gut, das musst du dir halt vorher überlegen.
Gut, guck mal, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Das ist so deine ganze Eiseskälte, spricht hier raus, ja. Wenn ich so einen Fall lese, sag, komm, ja klar, also war nicht schön, aber man 2 Millionen, das ist ja dann das Leben irgendwie auch verfuscht.
Ich habe übrigens nachgeguckt, weil du von den Wildbienen erzählt hast. Da gibt es mehrere Tiere in diesen Aktivistengruppen. Also die Bienen sind die ganz normalen Mitglieder. Die Wildbienen eben diese Extremen, die auch die Repressalien in Kauf nehmen. Dann gibt es die Biköse. Die Bienenköniginnen, das sind diejenigen, die den Kontakt zur Presse halten, damit das alles auch schön Bericht erstattet wird. Dann gibt's die Hummeln, das sind die im Hintergrund, die so ein bisschen wahrscheinlich die Strippen ziehen, Orga machen. Und dann gibt's witzigerweise die Schildkröten, das sind die ohne Höhenangst, die auf Autobahnschilder klettern. Dann dachte ich mir, wie kommt man da auf Schildkröten?
Ja, aber es zeigt natürlich, erinnert mich so an so kommunistische Sekten aus den 70er, 80er Jahren, ja. Wo es natürlich auch eine brutale Hierarchie in Wahrheit gab. Also die stritten ja alle für die gleiche Gesellschaft, wo alle Klassen aufgehoben sind. Aber intern gab es eine ganz strenge Hierarchie und Hackordnung. Ja? Also die Pyramide so, von eben den oben, die die Weisungen gegeben haben und unten die fleißigen
Bienchen,
die im Zweifel dann halt auch mal jetzt mit 400.000 Euro Schulden da stehen.
Ja, zumal die auch die Verfahrenskosten ja dann wahrscheinlich tragen müssen, ne?
Na gut, das ganze Programm.
Ja. Lass uns mal über ein anderes Thema sprechen, was eigentlich bislang immer zu kurz gekommen ist bei uns.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Also seitdem ich mich für Politik interessiere, höre ich von jeder Partei Bürokratieabbau. Ja. Wir brauchen dringend den schlanken Staat. Passiert ist aber gefühlt nichts. Und jetzt bei dieser Bundesregierung haben wir ja sogar ein Ministerium für Staatsmodernisierung mit Herrn Wildberger als Minister. Und da ist ja auch Philipp Amthor als Staatssekretär mit dabei. Da wurden auch schon irgendwelche Pakete geschnürt, aber ich merke wieder nichts Leben.
Du liest nicht aufmerksam genug Zeitung. Also es ist jetzt angekündigt worden, Beamte zu streichen. Also ganze, es werden eine flächendeckend einzusparen. Wo?
I don't know.
Einzige Würde, wo das jetzt stattfindet, Bundesrechnungshof.
Aha.
Das sind nämlich diejenigen, die ja überprüfen sollen, ja.
Ob eingespart wird. Ernsthaft?
Ja, das ist die es trifft.
Ach komm.
Also beim Bundesrechnungshof rechnet es jetzt rein, da wird eine ganze Prüfabteilung, das ist der Plan von Herrn Klingbeil, unserem großen Freund Lars Klingbeil, da wird eine ganze Prüfabteilung dicht gemacht, weil das halt die einzige Institution noch ist, die ja die Verschwendung der Bundesregierung kontrolliert und im Zweifel auch dokumentiert. Ich meine, da muss ich das ja nochmal reinziehen. Ich kenne nur die Zahlen jetzt für die 3 Jahre Ampel. Da hatten wir einen Aufwuchs nur im Regierungsapparat um 8%, also 1600 Stellen. Ich nehme an, dass es mit dieser Regierung genauso weitergeht. Insgesamt in Bundesbehörden Deutschlands haben wir Personalkosten jetzt von 43 Milliarden Euro. Das ist Bundeswehretat. Ja. Und es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Aber gespart wird jetzt beim Bundesrechnungshof. Ich dachte, das ist ja der Witz der Geschichte.
Ja, vor allem, du musst mal gucken, auch Firmen in Deutschland, habe ich nachgelesen, in den letzten 3 Jahren mussten die alleine, um die Verwaltung zu wuppen, 325.000 Mitarbeiter nur dafür einstellen. Und dann geht es ja auch noch um irgendwelche sinnlosen Gesetze oder Klauseln, die es gibt. Da hat das IFO-Institut nachgezählt. Vor 15 Jahren waren es noch 24.000 Seiten, die deutsche Gesetzgebung. Und jetzt sind es knapp 40.000. Ja, aber wann fangen wir denn mal an? Wir schnüren immer nur Pakete und kündigen was an, aber wir tun doch nichts.
Es gibt ja das Parkinson'sche Gesetz. Also es gibt zwei Parkinson. Es gibt den Parkinson mit dieser schrecklichen Krankheit und dann gab es einen Herrn Parkinson, einen britischen Ökonom, der über Bürokratie geforscht hat. Und er sagt, und das ist ihm das Parkinson'sche Gesetz, wenn du einmal eine Behörde geschaffen hast, die kriegst du nie mehr los.
Ja, klar.
Es gibt wahrscheinlich eine Geschichte, ja, westlicher Staaten, kein Fall, wo eine Behörde einfach abgeschafft wurde, sondern die zeugen sich gewissermaßen.
Außer die Kreiswehrersatzämter.
Ja, aber die sind auch irgendwas Neues überführt worden. Also diese Behörden zeugen sich gewissermaßen selber fort. So, das haben wir jetzt auch, da kann der auch der Arme, wie heißt der Mann, der jetzt den Bürokratie-Wildwuchs bekämpfen soll mit der Kettensäge bei uns?
Carsten Wildberger.
Carsten Milay Wildberger?
Ja, genau.
Ja, na gut, good
und
luck.
Philipp Amthor.
Good luck. Ja, was macht, es macht ja die Leute auch fertig. Also ich war am Freitag letzter Woche in Berlin, da gab es eine kleine Trauerfeier für unseren Freund und verstorbenen Kollegen Franz Josef Wagner, den wir ja hier auch schon.
Mhm. Jetzt erst.
Ja, mit Verzögerung, also den wir ja hier an dieser Stelle auch schon gewürdigt und ins sozusagen, wie nennt man das?
Beerdigt haben.
Beerdigt haben, ja. Also Weggefährten, Kollegen, war also sehr feuchtfröhlich. Ja, deswegen bin ich auch hin, ich wusste das mit viel.
Ach so, okay. Klar.
Der Ausgang war dann in der Paris-Bar, da wo Franz Josef auch gerne selber gesessen hatte. Und immer, also ich sag jetzt mal unter uns, meine Frau hört ja hoffentlich den Podcast nicht, immer wenn ich von zu Hause weg bin, erlaube ich mir hin und wieder auch nochmal eine Zigarette zu rauchen, was natürlich strengstens ja unter Strafe steht, ja. Weil,
das kann ich nachvollziehen.
Ja, logisch, also meine Frau hat ja mal Angst, ich würde zu früh dem Franz Josef nachfolgen.
Kinder,
ja klar,
eben
drei kleine Kinder und so weiter. Also ich sitze dann also draußen vor der Paris-Bar, rauche eine Zigarette. Setzt sich so ein Typ Mitte 50 zu mir und sagt, ja, und sind Sie nicht Herr Fleischhauer? Ich sag, ja, und er hört immer den Podcast hier und er findet das so toll und auch und so.
Ach, guck.
Ich sag, was machen Sie denn? Ja, sagt er, aber Bauingenieur und hätte ein Büro in Berlin mit 50 Leuten. Und dann sagt er, wenn ich Sie höre und mit der Caroline Blüchel und so, und dann, Sie können sich gar nicht vorstellen, weil Sie das auf so eine heitere Art, machen, sozusagen auch auf eine heitere Art jetzt einen Wahnsinn da in den Blick nehmen. Wenn ich dann nach Hause komme und so einen Misstag habe oder hinter mir habe, da geht mir irgendwie so nochmal das Herz auf. Ich sage, das freut mich, dass ich zu hören sagte. Also allein letzte Woche hätten Sie wieder Besuch gehabt von so einer Dame vom Amt und die kommt da mit dem Zollstock und misst bei allen, also die Höhe des Schreibtisches, die Stühle, in welcher Entfernung die zum Schreibtisch stehen, ja, das ist ja alles Arbeitsschutzgesetz. Also ob die Bildschirme im richtigen Winkel ausgerechnet, dann wird das auch mit einem Zollstock, mit so einem Winkelmesser gemessen.
Ach komm.
Ja, das ist das, mit dem du dich als Unternehmer herumschlagen musst. So, und jetzt sagt er, die Krönung war, dann fällt ihr Blick auf die Kaffeemaschine. Und dann sagt sie, da fehlt ja die feuerfeste Unterlage. Die könnte ja Feuer fangen und sich durch die Tischplatte brennen und dann durch den Boden und dann im ersten Stock landen und alles.
Alles fällt zusammen.
Und alles fällt zusammen. Ach, und
komm,
irgendeiner
bist du nicht
dein Ernst? Und die Kaffeemaschine begräbt sozusagen einen Mitarbeiter im ersten Stock.
Das ist ernsthaft so gemeint.
Ja. Das hat er, ich meine, das hat ihn jetzt nicht viel Geld gekostet. Dann hat er also eine losgeschickt. Eine seiner Sekretärin, die hat dann für 55 Euro die feuerfeste Unterlage gekauft. Aber der Mindset, der dahinter steht, ja, das ist natürlich eine Frau, die da kommt und alles kontrolliert, die noch nicht einmal in ihrem Leben zur Wohlstandsvermehrung Deutschlands irgendwas beigetragen hat, sondern im Grunde ja nur darauf geeicht ist, Leuten, die das tun, Steine in den Weg zu schieben.
Das ist auch ein Job.
Ja, aber, ja, und deswegen Dann stehen wir auch so ein bisschen da, wo wir stehen. Ne?
Sie haben aber jetzt schon was abgeschafft. Zum Beispiel mussten bis dato Schornsteinfeger immer auf Heizungen bestimmte Label draufkleben, damit man weiß, wie effizient die sind.
Ja.
Das müssen sie jetzt nicht mehr tun. Also das hat der Herr Wildberger abgeschafft.
Ah.
Und dann hat man, ich weiß nicht mehr, in welchem Medium ich das gelesen habe, aber dann hatte man einen Schornsteinfeger befragt und hat da gesagt, es wäre ihm mehr geholfen, wenn man nicht ständig Gefährdungsbeurteilungen schreiben müsste von Hausaufgängen, wie gut das ausgeleuchtet ist und wie der Handlauf sei. Und dann dachte ich mir, das ist echt, also das kann doch nicht wahr sein.
Ich weiß noch, wie ich irgendwie ins Büro kam. Und eines Tages, und dann waren immer so an den Netz, den Aufladedingern, die man da hat für sein Apple Notebook, ja, da waren da so kleine schwarze Sticker drauf, geprüft am so und so viel mit so einem offiziellen Stempel. Und ich habe gedacht, wer kommt auf die Idee, ja, für einen AirBook oder ein MacBook, die Aufladeteile zu kontrollieren. Und das haben die dann so 100-fach im Unternehmen gemacht. Ich meine, das kostet ja auch alles.
Ja,
gut. Klar. Also so beschäftigt man natürlich auch Menschen, so bekämpft man auch Arbeitslosigkeit, indem man Leuten jetzt die Aufgabe gibt, durch die Büros zu rennen und mit teures Geld zu gucken, ob ein Netzstecker auch nicht eine Brandgefahr darstellt.
Kriegst du eigentlich auch immer so Aufforderungen, dass du irgendwelche Datenschutz-Webinare machen musst?
Das,
ich bin schon 400 Tage überfällig oder so.
Oh Gott, ja. Oh. Erinnere mich nicht daran. Ich meine, ich glaube, gibt es auch wahnsinnige Strafen. Dafür muss das Unternehmen dann Millionen zahlen, weil ich irgendwie seit, ich glaube, 18 Monaten irgendeine Sicherheits- oder Datenschutz
habe ich schon noch nie gemacht.
Datenschutzübung nicht gemacht habe. Da wird man ja mal eingeladen, dann ist das so ein Multiple-Choice-Test, ja, und wenn du eine Frage falsch beantwortet hast, geht das Ganze wieder von vorne los.
Das heißt, du musst echt aufpassen, du kannst es nicht nur nebenbei machen.
Das kann dich mal locker zwei, drei Stunden kosten.
Ja, so ich weiß. Deswegen, ich habe das einmal gemacht, als ich angefangen habe und dann nie wieder.
Ja, aber gut, da habe ich neulich vom Vorstand auch eine nette Bitte bekommen. Wir haben jetzt gesehen, dass es das und das alles aufgelaufen macht. Das mal, wie gesagt, das Unternehmen dann wieder dokumentieren muss, dass alle ihre Tausende von Mitarbeitern das gemacht haben im richtigen vorgeschriebenen Zeitrahmen. Und wenn dann eben so ein frecher Kolumnist da auffällt, wenn er das die ganzen Fristen gerissen hat, ja, gibt's sofort, wie gesagt, die Millionenklage.
Oh Gott.
Eine Strafe.
Ja, aber da, wo kein Kläger, da kein Richter.
Das lassen Sie sich. Nee, das denkst du so.
Ja?
Da gibt es ja wahrscheinlich auch dafür gibt es einen Nachhaltigkeitsprüfer, der dann kommt und sich die Listen anguckt und der findet einen scharfen Blick, weil darauf trainiert ist, den Fleischhauer, der leider mit 18 Monaten beim Sicherheitstraining, was er tun muss, wenn du hier umkippst und wie ich dich wiederbelebe oder so, hinten an ist.
Ach, es beruhigt mich ja, dass du auch diese Probleme hast. Ich dachte, das haben wir Fußvolk in der Redaktion.
Ich glaube, das haben Tausende von Menschen in Deutschland. Zigtausende.
Mm. Ja. Lass uns noch über ein weiteres Thema sprechen. Die Brandmauer. Ein Dauerthema.
Wo wir beim Thema Brand und Brandbekämpfung sind.
Das stimmt. Schöner Übergang.
Ja, nicht?
Die Brandmauer ist eigentlich
auch mal einen schönen Übergang jetzt, ne? Gezimmert.
Das stimmt. Ja. Seitdem es die AfD gibt, sprechen wir gefühlt darüber.
Ja.
Und jetzt gibt es tatsächlich den Tabubruch, die Brandmauer bröckelt, aber nicht in der Politik, sondern in der Wirtschaft. Der Verband der Familienunternehmer tauscht sich jetzt ab sofort auch mit AfD-Abgeordneten aus und das ist jetzt der große Skandal.
Ach, großer Quatsch, Tabubruch. Frau Ostermann heißt die, glaube ich, ne? Präsidentin des Verbands der Familienunternehmer. Die hatten jetzt zu einem parlamentarischen Abend erstmals einen von der AfD eingeladen. Und sie hat gesagt, ja, Gott, das ist nun nochmal die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag. Nach jetzigen Umfragen ist es überhaupt die größte Partei Deutschlands.
Richtig.
Da wollen wir doch mal hören, was die wirtschaftspolitisch für so Vorstellungen haben. Oder sozialpolitisch. Ist ja auch ganz relevant.
Ja, natürlich.
Ich meine, die ist ja nicht die Anführerin einer Partei. Die hat auch nicht gesagt, ich empfehle der CDU mit der AfD zu koalieren. Sondern die hat gesagt, es ist für uns wichtig zu wissen, was die AfD will und im Zweifel denen auch mal zu sagen, pass mal auf, das könnt ihr ja alles machen. Und wir hatten das Thema ja hier am Wickel mit den 70% bei der Rente.
Bei der Rente.
Ja, ja. Rentenniveau 70%. Denen auch mal zu erklären, was das bedeutet. Rentenniveau 70%.
Ja,
so,
klar.
Vielleicht ist es ja auch nicht ganz schlecht, dass der eine oder andere bei der AfD mal hört, oh.
Wie die Realität ist.
Ja, und da sie sich ja immer so wirtschaftsfreundlich geben, dass dann die Wirtschaft sagt, nee, so wird das nichts mit der Gesundung des Landes. Also das hat ja auch so den Nebeneffekt, wenn die Leute immer so in so ein Vakuumraum einsperrst, ja, und keiner darf mit denen reden, dass die natürlich dann auch total den Kontakt zur Realität verlieren. Das ist ja ein bisschen so bei der AfD, du merkst, die hocken komplett sozusagen in ihrer eigenen kleinen Zelle, ja, reden sich da heiß, schreiben alles Mögliche in ihre Papiere rein und der Tag wird kommen, wo die auf die deutsche Politik Einfluss nehmen.
Ja, na klar.
Anders kann es doch gar nicht sein. Eine Partei, die jetzt im Osten kurz davor ist, in Sachsen-Anhalt ist das, glaube ich, den Ministerpräsident zu stellen. So, und da kann Herr Klingbeil sich noch so auf die Hinterbeine stellen und noch viermal ja irgendwelche Bandsprüche oder Bandflüche äußern. Der Tag wird kommen. So.
Aber das ist nicht nur Herr Klingbeil. Also die Grünen, natürlich Empörung groß, ganz klar.
Ja.
Aber auch der Sozialflügel der CDU, die haben alle beschwören dann wieder, oh Gott, damals die NSDAP, da ist auch die Wirtschaft eingeknickt und hat der NSDAP zur Macht verholfen. So sind da dann immer die Vergleiche.
Ja, ja,
und
genau,
ich frage mich, weißt du, dieser Verband der Familienunternehmer, da gehören 6.500 Unternehmen dazu. Unter anderem Deichmann beispielsweise und Henkel, also auch große. Und die müssen sich doch unterhalten dürfen, zumal ja jetzt sowohl die jetzige Regierung als auch die Ampelregierung jetzt ja nicht gerade der Wirtschaft irgendwie gute Dienste erwiesen hätte. Dass man sich da umblickt, ist doch das Normalste von der Welt.
Ja, also insofern, Frau Ostermann.
Kriegt aber natürlich auch Gegenwind, ne? Also es sind einige Unternehmen ausgetreten.
Ja, aber sie ist nicht eingeknickt. Ja, denn der eine oder andere wird dann auch ausgetreten sein. Ich glaube aber nicht, dass jetzt die Mehrheit in ihrem Verband, die wird ja vermutlich auch mal reingehorcht haben, wie da die Stimmung ist, oder den Mitgliedern, dass die Mehrheit des Verbands jetzt Kopf stand und sagt, um Gottes Willen, die haben einen AfD-Politiker eingeladen. Es geht ja, wie gesagt, nur darum, sich mal anzuhören, was wollen die denen auch mal zu
Richtig.
Aus Sicht der, und das ist der Aufgabe eines Lobbyverbandes, Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungsträger. Und zwar nicht in irgendwelchen Hinternzimmern wie bei Herrn Weimar, dem großen Kulturstaatsminister und Best Buddy unseres Kanzlers, sondern auf offener Bühne Einfluss zu nehmen auf die Entscheidungsträger und zu sagen, pass mal auf, wenn ihr das und das macht, dann hat das schlimme Folgen für Deutschland.
Ja,
das ist deren Aufgabe.
Natürlich ist das deren Aufgabe. Ich fand nur, sie wurde so zerrissen quasi für ihre Aussage, es gibt jetzt kein Kontaktverbot mehr, das es wohl bis dato gegeben hatte auf Bundesebene.
Ja, also offenbar war es so, wenn ein Mitglied des Verbands der Familienunternehmer einen bekannten AfDler auf der Straße sah, dass er gehalten war, die Straßenseite zu wechseln. Ja, kann man so machen, kann man auch versuchen, so durchzuhalten. Ich würde mal sagen, es war erstens kein besonders erfolgreiches Modell.
Exakt,
so.
Ja.
Und das ist auch nicht deren Aufgabe. Es ist nicht deren Aufgabe, politischen Kampf zu führen, sondern es ist die Aufgabe dieser Verbände, und das gilt ja genauso für die Verbände auf der linken Seite, ihre Interessen durchzusetzen und Einfluss, wie gesagt, zu nehmen auf politische Entscheidungen.
Die AfD tut aber auch einiges dafür, dass immer alle wieder einen Bogen um sie machen und das Geschrei groß ist.
Ja.
Wenn wir zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, nach Sachsen-Anhalt blicken, zu dem Ministerpräsidentkandidaten Ulrich Siegmund, der sich ja auch dann wieder so positioniert, wo du denkst, nee, das ist nicht mehrheitsfähig.
Wie machen die immer, wenn der reinkommt?
Ja.
Sieg,
sagst
Mund.
Du? Ja, das finde ich unmöglich.
Sieg, Mund. So.
Musst du das machen? Musst du das
Nein,
tun?
Nein, der fängt sich super. Da wurde ja darauf angesprochen in so einem Podcast.
Ja, bei Politico.
Da hat er das auch vorher, Gordon Ripinski heißt der, der Kollege, mit ihm darüber gesprochen. Wieso, das war doch ganz normal.
Ja.
Sein Name sei nun mal Siegmund.
Ja, es gibt gar keine
alles
Assoziation.
Klar. Nö, ist alles ganz normal. Ja. So, ja. Nee, ich hab da auf meinem Laptop halt Hammer und Sichel. Das ist noch Hammer und Sichel noch ganz normale Symbole, so, ja.
Ja, klar.
Quatsch.
Ja, aber siehst du, und das meine ich. Warum muss dann immer dieses Geraune sein? Zumal ich übrigens glaube, dass die Menschen die AfD wählen nicht wegen sowas, sondern trotz.
Das ist ja gar kein Geraune, das ist ja ganz offen demonstriert. Das ist ja dieses, das Spiel mit bestimmten Symbolen, Insignien und auch bekannten Sätzen des Dritten Reichs. Das ist ja bei ihrem Oberanführer da im Osten, Herrn Höcke, ist das ja auch so gewesen. Deswegen ja auch vor Gericht. Wie hieß das noch in diesem Fall? Alles für Deutschland war, glaube ich, irgend so eine.
Gut, das hat dann Kathi Hummels auch gesagt.
Ja, aber Kathi Hummels, die war aber nicht Geschichtslehrerin in Hessen gewesen, ne?
Nee, war Spielerfrau.
Also, ja, genau, die wusste zwar nicht, was sie sagt. Wenn man beim Geschichtslehrer ja davon ausgeht, dass er, vor allem wenn er es wiederholt, vorträgt, weiß, was er tut.
Ja, natürlich.
Und es nicht, also wie er dann vor Gericht vorgetragen hat. Nee, ich wusste ja gar nicht. Ach, das haben sie im Dritten Reich auch gesagt. So ging das ja bei Herrn Höcke.
Siehst du, und wenn diese Sachen aber nicht wären, dann glaube ich, wäre die Empörung auch gar nicht so groß, wenn man sagen würde, die AfD wird normalisiert.
Das stimmt. Deshalb, ja, es gibt in der Führung der AfD natürlich auch klarsichtige Leute, die das nicht nur affig finden, sondern total kontraproduktiv, ja. Also vor allem diese Ostkader sind ja da in besonderer Weise rückfallgefährdet, beziehungsweise tun sich da eindeutig hervor. Und ich glaube, in diesem Fall, da gab es ja dann noch andere Äußerungen zum Dritten Reich.
Ja, hat ein bisschen den Holocaust verharmlost.
Das gab da noch eine Erklärung der AfD-Spitze, wo die gesagt haben, so geht's nicht. Was ja, sehr selten
das,
ist in
das
der
stimmt.
Regel
also
übrigens.
Ne, nicht dass die, sich nicht von die AfD-Spitze, sondern nur der Pressesprecher hatte sich davon distanziert.
Na,
also es hat sich jetzt nicht Frau Weidel hingestellt
oder
Herr
aber
Kupala.
Der Pressesprecher wird das ja nicht ohne, wird das ja nicht auf eigene Rechnung nur gemacht haben.
Das
ne?
stimmt, ja.
So, hier Blick auf die Uhr, ne?
Blick, oh Gott, ja, wir brauchen noch dringend Gewinner und Verlierer. Womit willst du anfangen?
Die Gewinner sind doch hier die Anführer des Bürgergeldbegehrens bei der SPD. Die hatte ich jetzt übrigens in meiner Sendung, eine von den drei Initiatoren. Eva-Maria Weimann heißt, die kommt aus Kitzingen in Bayern.
Aha.
Neue Folge, ne, von meiner berühmten
eingesperrten
Fleischhauer. Da war ich mit der Frau Weimann eingesperrt, die eben dieses Mitgliederbegehren, ja letztlich heißt, beim Bürgergeld muss alles so bleiben, wie es ist, ne?
Ja.
Auf den Weg gebracht hat. Und jetzt haben sich immerhin so weit durchgesetzt, dass der Parteivorstand
sagt, es ist legitim, dieses...
Und sich damit befassen muss. Also ja. Lars Klingbeil und Bärbel Bass müssen sich jetzt...
Noch nicht ganz. Also das ist wohl echt ein langer Weg. Die haben jetzt die erste Hürde genommen. Die haben irgendwie 4000 Unterschriften gesammelt.
Ja.
Dann legst du das dem Vorstand vor. Dann sagt der Vorstand, jawohl, das Mitgliederbegehren ist zulässig. Jetzt haben sie 2 Monate Zeit, um 1% der Mitglieder zu überzeugen.
Das würden sie schaffen.
Und erst wenn das passiert... Dann wird das offiziell ein Mitgliederbegehren und dann müssen 20% der Mitglieder zustimmen und erst dann interessiert es Klingbeil und Bass. Also eigentlich ist es ein Witz.
Okay. Aber also es war eine hochsympathische Frau.
Okay.
Aber die eben jetzt dafür streitet, beim Bürgergeld muss alles so bleiben, wie es ist. Und ja. Also die haben jedenfalls einen guten Tag gehabt.
Mhm.
Die Woche. Sind schon mal einen Schritt weiter auf dem, wie du jetzt gerade skizziert hast, dornigen Weg, ja?
Ja, stimmt.
Parteiinterner Beschlussverfahren. Verlierer.
Na, dann nehmen wir die Bärbel Bass, oder? Wenn wir schon mal beim Thema sind.
Die arme Bärbel,
komm. Ja. Also ganz ehrlich, ich musste echt schmunzeln, aber eigentlich ist es traurig. Die beim Arbeitgebertag behauptet, jetzt das Rentenpaket muss durchgedrückt werden und da haben ja alle was davon und wir finanzieren das ja aus Steuergeldern und nicht aus den Beiträgen.
Die Beitragszahler hat sie gesagt, die werden ja gar nicht belastet.
Nee, weil die ja auch keine Steuern zahlen, weißt du. Ich dachte mir, was erzählst du denn? Und dann gab es schallendes Gelächter.
Ja gut, formal hat sie natürlich recht. Also der Beitragszahler und Steuerzahler, ist, sagen wir mal, da gibt es eine große Schnittmenge.
Eben.
Aber es gibt ja ein paar, die bei den Beitragszahlern nicht dabei sind, zum Beispiel die Beamten, die aber als Steuerzahler dabei sind. Ich glaube, darauf wollte sie irgendwie hinaus und irgendwie nach dem Motto, naja, es wird ja auch nicht gleich gleich sichtbar. Ist natürlich auch so, die Beiträge sind jetzt erstmal, die Beiträge bleiben stabil, ja, weil du halt immer das Steuergeld reinkippst. Das dahinter, und deswegen haben die Leute so gelacht, ja, also erstens, Beitragszahler in Deutschland relativ deckungsgleich ist mit Steuerzahler. Eben. Und die Rechnung dann ja uns allen am Ende auch noch präsentiert wird, nämlich den Steuerzahlern, weil, das sagt die SPD ja auch ganz offen, genug Geld haben wir nicht, trotz aller Verschuldung. Also müssen die Steuern erhöht werden. Und das jetzt verkauft als große Leistung, ja, sie haben das sozusagen, sie haben einen Blick auf die Kosten, da haben jetzt, ich hörte man jetzt bei dem Ausschnitt, also schallendes Gelächter.
Aber auch ihre Reaktion dann da drauf.
Das ist nicht lustig, hat sie gesagt, das ist nicht lustig.
Ja, da können sie lachen, wo ich mir denke, oh Gott, hast du deinen Job verstanden? Hast du irgendwas verstanden?
Das ist nicht lustig, hat sie gesagt. Doch, es war sehr lustig.
Schluss mit lustig.
Mhm.
Und Schluss mit Podcast für heute.
Ja,
einfach, oder?
Ja.
Und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche, donnerstags immer exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann. Ciao.